Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsmorgen zum Anlass des 200 Jahre Jubiläums von Charles Darwin 1809 bis 2009. Als Titel habe ich gewählt Darwin und seine Evolutionslehre, Wahrheit oder Irrtum. Wir schauen uns zusammen das Leben von Charles Darwin an. Er wurde geboren am 12. Februar 1809 in Shrewsbury in England. Schon als Kind sah man, er hatte eine ganz besondere Freude an der Natur, war interessiert für Muscheln sammeln und irgendwelche Dinge so in der Natur. Und schließlich 1825 begann er dann das Medizinstudium. Sein Vater war ja ein sehr bekannter Arzt, aber irgendwie lag ihm das nicht. Und so brach er dieses Studium wieder ab. Sein Vater gab ihm den Rat, er solle doch Theologie studieren. Und schließlich hat er diesen Vorschlag angenommen und hat dann von 1828 bis 31 Theologie studiert bis zum BA, also bis zum Bachelor. Das weiß jetzt heute schon mancher, was es bedeutet mit dem Bologna, mit der Bologna-Reform. Der Bachelor, das ist der erste akademische Abschluss nach ungefähr 3 Jahren Studium. Und dann geht es weiter, nochmals etwa 2 Jahre, dann bis zum Master. Und nachher ging es dann zur Doktorarbeit. Also er ging bis zum Bachelor und brach dann eben auch ab, denn er fand einfach keine Freude, auch an diesem Studium nicht. Und dann öffnete sich plötzlich ganz unerwartet eine Türe zu einer Weltreise. Und zwar wurde ihm die Möglichkeit offeriert, mit der Beagle, einem Vermessungsschiff von England, mitzureisen. Und so brach er am 27. Dezember 1831, also kurz nach seinem BA-Abschluss in Theologie, brach er auf zur Weltreise. Und das machte ihm Freude, diese Idee nun wirklich die Natur zu studieren, ganz völlig frei. Er bekam vom Kapitän ein Buch geschenkt, Principles of Geology von Charles Lyell, 1830, also gerade eben kurz davor erschienen. Dieses Buch war geprägt durch den Uniformitarianismus. Und zwar ist das die Idee, die eigentlich durch Lyell so bekannt und schließlich populär gemacht wurde. Das Grundprinzip ist die Überzeugung, die Gegenwart sei der Schlüssel zur Vergangenheit. Es ist nämlich so, bis 1830 glaubten die meisten Geologen, also Spezialisten für Erdschichten und auch Fossilien, die meisten Geologen glaubten bis 1830, dass man die Erdschichten bzw. einen wesentlichen Teil der Erdschichten durch die Katastrophe der weltweiten biblischen Sintflut erklären könne. Aber wenn man das so anschaut, dann wären ja all diese unzähligen Schichten, die man weltweit so als Überreste der Sintflut sieht, ein Zeugnis des Gerichtes Gottes über die Sünde des Menschen. Und das würde auch bedeuten, dass diese Schichten nicht von langen, langen Zeiträumen sprechen, sondern von einer kurzen katastrophischen Zeit. Aber das war Lyell zutiefst zuwider, der Gedanke an einen richtenden Gott. Und so sagte er, nein, wir müssen die Erdschichten nicht erklären durch eine Katastrophe, sondern wir müssen sie erklären aus den Abläufen, die wir heute beobachten können. Diese Erdschichten sind entstanden durch Prozesse, die heute ablaufen, ohne Katastrophen. Und zwar durch Erosion wie es ja ständig abläuft. Also Gestein wird abgetragen durch Wind, durch Flüsse, durch Regen und so weiter. Dieses Material wird dann durch Flüsse wegtransportiert und abgelagert, und zwar so Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in langen Zeiträumen. Und so sagte er, die Erdschichten sprechen nicht von kurzen Ereignissen und einer Katastrophe, sondern von langen Ereignissen, nicht katastrophisch. Es spricht nicht von einem Gericht Gottes über die Sünde. Also für den Juristen, übrigens, er war kein ausgebildeter Geologe, sondern ein Jurist, dieser Charles Lyell, für ihn war es ganz wichtig, dass die Geologie nicht ein Zeugnis sei für einen richtenden Gott und dass man eben die Welt als alt über lange Zeiträume hinweg entwickelt sehen müsse. Die Weltreise von Charles Darwin führte ihn durch die ganze Welt, wie man hier auf der Karte sieht, und zwar in den Jahren 1831 bis 1836. Und das gab ihm natürlich Möglichkeiten, fremde Kontinente und auch fremde Fauna und Flora, Pflanzen und Tierwelt zu bewundern, auch Erdschichten anzuschauen an allen möglichen Orten hier auf der Erde außerhalb von Europa. Er kam dann zurück, aber überreich mit Notizen und auch mit gesammelten Gegenständen und präparierten Tieren. Und so war dann das für ihn eigentlich ab 1837 so eine Aufgabe, all die Reiseergebnisse zu systematisieren, eben aufzuarbeiten. Und er begann dann auch mehrere Bücher darüber zu veröffentlichen. 1839 heiratete er Emma und sie bekamen insgesamt 10 Kinder. Aber nicht alle überlebten. Und ganz besonders schlimm war für Charles Darwin 1851 der Tod seiner Lieblingstochter Anne. Die war damals etwa 10 Jahre alt. Und das hat ihn innerlich so erschüttert. Dort sieht man in der Lebensgeschichte von Charles Darwin, das hat seinen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes endgültig erschüttert. Wie ist das möglich? Ein gerechter Gott, der mir dieses Kind so in Kinderjahren wegnimmt. Nun, hier sieht man eine originale Seite aus den Notizen von Charles Darwin. Oben schreibt er, I think, ich denke. Und dann sieht man so etwas wie einen Baum, einen Stammbaum. Und das ist so seine Idee, könnte man nicht eben den Ursprung aller Lebewesen durch Abstammung voneinander herleiten, so wie ein Stammbaum. Da beginnt also diese Idee der Evolution bei ihm immer mehr Form anzunehmen. Aber es dauerten noch Jahre, bis dann schließlich 1859 sein erstes Buch über Evolution erschien, mit dem Titel On the Origin of Species. Die Entstehung der Arten. Und zwar drängte ihn vor allem Lyell, dass er dieses Buch veröffentlichen sollte. Und zwar gab es eben noch jemand anders, Charles Wallace, der hatte eigentlich die genau gleichen Ideen wie Darwin. Und der hatte auch vor, das eines Tages zu veröffentlichen. Und Lyell sagte zu Charles Darwin, er soll doch schnell jetzt sein Buch endlich rausbringen, bevor Wallace dann damit kommt und ihm die Ehre, dass er Vater der modernen Evolution, der Evolutionslehre werden könnte, rauben würde. Und unter diesem Druck hat Darwin dann dieses Buch veröffentlicht. Aber in den weiteren Jahren hatte er immer ein schlechtes Gewissen, ob es recht war, dieses Buch zu veröffentlichen. Der Grundgedanke darin ist, so zusammenzufassen. Variation plus Selektion führt zu Evolution. Also er sah, dass sich Tierarten innerhalb einer Art verändern können. Wir werden das noch genauer anschauen. Und er sagte sich, ja, wenn die sich verändern, können die durch die Veränderung sich besser den zum Teil veränderten Umweltbedingungen anpassen. Und so werden die veränderten Formen, die eine günstige Veränderung erfahren haben, die werden dann besser überleben können und die anderen sterben. Und dieses Auswahlverfahren, dass der besser angepasste überlebt, das nannte man Selektion, Auswahl. Und so dachte er, so geht eben das Prinzip in der Natur weiter, nicht nur innerhalb einer Art, wie er das beobachten konnte und wie wir das auch beobachten können, sondern über die einzelnen Arten hinaus, von einer Art zur anderen, eben im Sinn eines zusammenhängenden Stammbaumes. Das Buch schlug ein wie eine Bombe, und zwar so, dass in wissenschaftlichen Kreisen wurde es von den meisten Akademikern akzeptiert. Nicht in der breiten Volksmasse, aber unter den Akademikern. Sehr schnell, auffällig schnell. Nun, die Idee stammte eigentlich nicht von ihm. Überhaupt das Denken von Evolution, der Evolutionsgedanke ist ja etwas Uraltes, den findet man bei verschiedenen griechischen Philosophen und man kann ihn auch weiter zurückführen, eigentlich bis auf die alten Ägypter und auch die alten Babylonier. Aber so in eine moderne Form, das war schon etwas Besonderes damals. Aber woher hatte Darwin unmittelbar diese Gedanken bekommen? Hier sehen wir seinen Großvater, Erasmus Darwin. 1731 bis 1802. Er war ein Freidenker, Naturphilosoph und Dichter, ein überzeugter Evolutionist. Er hat ein ganz berühmtes Gedicht geschrieben über Evolution. The Origin of Society heißt das. Man kann es auf dem Internet kann man den originalen Text übrigens finden. Und da beschreibt er eine Evolution der Lebewesen von kleinsten Mikroorganismen an aufwärts. Also das hat er schon längst von seinem Großvater übernommen, diesen Gedanken. Später, 1871, veröffentlichte er das Buch Die Abstammung des Menschen, The Descent of Man. Nicht wahr? In dem Buch von 1859 über die Entstehung der Arten, da spricht er nur über Pflanzen und Tiere. Den Menschen hatte er ganz bewusst ausgeklammert. Denn das war irgendwie etwas speziell Sensibles. Ja? Aber 1871 packte er dann die Katze aus dem Sack und sagte, natürlich können wir das nicht nur auf die Pflanzen und Tiere anwenden, das gilt natürlich alles auch für den Menschen. Auch der Mensch wurde nicht irgendwie im Bild Gottes erschaffen, sondern er ist eine Entwicklung aus dem Tierreich heraus. Genauso wie alle anderen Lebewesen, sie sind nicht entstanden eben durch die Schöpfung, wie die Bibel das beschreibt, sondern durch einen Prozess, einen Zufallsprozess in der Natur, der eigentlich Gott überflüssig macht. Am 19. April 1882 stirbt Darwin. Hier sehen wir noch sein Begräbnis in der Westminster Abbey. Das Leben dieses Mannes war vorüber. Dann folgte das 20. Jahrhundert und da wurde die Evolutionslehre ausgehend von Darwin massiv ausgebaut. Und zwar können wir nun in der modernen, ich muss sagen, in der modernen Evolutionslehre, ja, wir sagen, Darwin brachte die moderne Evolutionslehre im Gegensatz zu den alten Griechen, Ägyptern und Babyloniern. So haben wir im 20. Jahrhundert die moderne Evolutionslehre, die eigentlich in drei große Bereiche zerfällt. Römisch 1, die biologische Evolution, die betrachtet eine Entwicklung vom Einzeller bis hin zum Menschen. Übrigens, das ist auch das Thema, eben das Darwin in seinen Büchern behandelt. Darüber hinaus geht er eigentlich nicht. Nun, der zweite Bereich ist die chemische Evolution. Da wird angeschaut, ja, wie ist das wohl gegangen, die Entwicklung von toter Materie bis überhaupt ein erstes Lebewesen, ein Einzeller, entstanden war. Also das ist der Bereich der chemischen Evolution. Und schließlich drittens die stellare Evolution. Das ist dann die Evolutionslehre, die sich beschäftigt überhaupt mit der Entstehung der Welt. Und zwar vom Urknall bis hin zum Planeten Erde. Im 20. Jahrhundert durchbrach die Evolutionslehre den Bereich, auf den sie bis dahin beschränkt war, den rein akademischen Bereich, und sie wurde durch den Schulunterricht den Massen nahegebracht. Also im 20. Jahrhundert wird die Evolutionslehre in den Schulen und dann auch in den Medien als wissenschaftliche Tatsache präsentiert. Und das hat ganz wesentliche Veränderungen gehabt für die Gesellschaft im Abendland, in Europa und Nordamerika. Die Evolutionslehre wurde zu einem der Hauptgründe in der heutigen Zeit, weshalb Millionen von Menschen im Westen sich bewusst vom christlichen Glauben abgewendet haben. Und damit, als Folge davon, auch die moralischen Werte der Bibel über Bord geworfen haben. Das Bild hier ist ein Hinweis auf die 1960er Revolution, auch sexuelle Revolution genannt, aber das ging ja weit über das hinaus. Es war ein bewusster Bruch mit der Vergangenheit, ein bewusster Bruch mit der Bibel, ein bewusster Bruch mit dem Christentum. Aber die Evolutionslehre war eine ganz wesentliche denkerische Basis, um diesen Bruch zu rechtfertigen. Und so sehen wir das Thema Charles Darwin, Evolutionslehre, Wahrheit oder Irrtum, ist nicht irgendwie ein Thema, das so als Gedankenspiel interessant sein könnte, aber nicht mehr, sondern das betrifft jeden von uns. Das hat ganz praktische Konsequenzen für unser Leben und wie wir leben und leben sollen. Auch das 20. Jahrhundert wurde in seinem ganzen Geschichtsablauf sehr wesentlich durch die Lehre von Darwin geprägt. Ich habe diese Folie überschrieben mit das schreckliche 20. Jahrhundert, aber in Anführungsstrichen, weil das nicht meine Erfindung ist, sondern das habe ich von Microsoft. Das heißt, aus dem Encarta-Lexikon von Microsoft, da gibt es einen Artikel über die Geschichte Europas, und sobald der Autor dann auf das 20. Jahrhundert zu sprechen kommt, da betitelt er es als das schreckliche 20. Jahrhundert. Nun, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der zwei Weltkriege. Ich sage nicht von zwei Weltkriegen, sondern der zwei Weltkriege. Denn Weltkriege hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte nie gegeben. Das waren die zwei einzigsten. Also Weltkriege, das heißt Kriege, in denen alle fünf Kontinente betroffen waren. Ein neues Phänomen. 1914 bis 18 der Erste Weltkrieg mit etwa 20 Millionen Toten. Zum ersten Mal wurden chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Und dann der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945, noch schrecklicher, mit wohl über 70 Millionen Toten. Zum ersten Mal wurden Atombomben eingesetzt. Und nun ist wichtig zu sehen, dass die deutsche Militärführung um 1914 ganz wesentlich von Darwin geprägt war. Und zwar von dem Gedanken der Selektion. Der Stärkere überwindet den Schwächeren und dadurch geht die Entwicklung der Gesellschaft und der Menschheit vorwärts. Und Hitler war ganz wesentlich geprägt durch den Gedanken der Evolutionslehre und damit begründete er auch, dass man gewisse minderwertige Menschen wegschaffen müsse, um eben denen, die Vorteile haben, die wirklich den Selektionsvorteil auch gewähren zu können. Nun, während des Ersten Weltkrieges fand ja auch die Oktoberrevolution der Kommunisten statt in Russland, die in der Folge Hunderte von Millionen Menschen ins Gefängnis des Kommunismus geführt hat. Und auch diese Leute im Zusammenhang mit dem Kommunismus, wie Lenin, Stalin, das waren überzeugte Evolutionisten. Übrigens, Stalin hatte ursprünglich ein Priesterseminar besucht und er las dann das Buch von Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. Dann hängte er sein Studium an den Nagel und wurde Stalin. Ein Massenmörder, der Millionen weggeschafft hatte. Aber dieser Gedanke der Selektion, die einen Vorteil bringt, damit die Gesellschaft sich weiterentwickeln könne, schließlich zur idealen Gesellschaft hin, am Schluss die kommunistische Gesellschaft ohne Unterschiede und Frieden, das war ganz wesentlich durch die Evolutionslehre abgestützt. Im 20. Jahrhundert gibt es also insgesamt mehr als 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung. Und die 68er-Bewegung hat ja viele Auswirkungen gehabt. Eine Auswirkung war die Legalisierung der Abtreibung, also ein Recht der Frau. Nun, das hat dazu geführt, dass ab 1978 bis heute mehr als 1 Milliarde Abtreibungen weltweit durchgeführt wurden. Und da hat das Evolutionsdenken auch eine wichtige Rolle gespielt, indem man sich gesagt hatte, ja, der Mensch ist ja am Anfang im Mutterleib ein Einzeller. Und der wächst dann weiter, wird ein mehrzelliges Wesen und am Schluss wird da eben so ein Männchen oder ein kleines Weibchen von 50 Zentimeter Länge geboren. Aber man sagte sich, das ist ja eigentlich noch einmal die Evolution vom Einzeller bis zum Menschen oder, wie das jemand etwas poetischer gesagt hatte, von der Amöbe bis zu Goethe. Ja, und so kann man doch nicht sagen, von Anfang an ist der Mensch ein Mensch, also darf man ihn zum Beispiel in den ersten Wochen, darf man ihn beseitigen. Und die Konsequenz, das ist der größte Massenmord der ganzen Weltgeschichte. Die Abtreibungsgeschichte seit 1978. Und auch in der Schweiz werden jährlich offiziell, Dunkelziffer ist höher, offiziell über 10.000 Kinder getötet. Und man macht so öffentliche Verlautbarung, es ist quasi eigentlich beruhigend in dem Sinn, dass sich heute die Zahl so bei etwas mehr als 10.000 eingependelt habe. Sich was mal vorstellt. Aber hier wird doch deutlich, der Mensch ist, was er ist. Also das, was er eben in sich aufnimmt, an Ideologien, an Gedanken, das macht den Menschen letztlich aus. Der Mensch ist, was er ist. Also der Mensch ist so, wie er denkt. Und so sehen wir, wenn wir diese Dinge vor Augen haben, die Frage ist ganz wesentlich. Ist Evolution Wahrheit oder Irrtum? Wenn wir nun hier so zwei Veröffentlichungen, wenn man so sagen darf, gegenüberstellen, auf der linken Seite die Bibel und rechts die beiden Evolutionsbücher von Charles Darwin, dann sind das ja grundsätzliche Kontraste. Die Bibel macht deutlich, Gott existiert. Diese Bücher legen nahe, es gibt keinen Gott. Die Bibel sagt, die Lebewesen, Pflanzen, Tiere und der Mensch sind entstanden durch Schöpfung. Und diese Bücher von Darwin sagen, nein, durch Evolution. Und die Bibel sagt, die Lebewesen sind entstanden und auch der Mensch und auch der einzelne Mensch, weil Gott es so gewollt hatte. Ein göttlicher Plan. Während die Evolutionslehre sagt, es ist eigentlich alles Planlosigkeit. Nun, man kann sich fragen, warum ich genau dieses Thema behandle. Ich bin kein Biolog, ich bin kein Geolog. Nun, ist es aber so, wir werden gleich sehen, Evolution ist mehr als nur Biologie und Geologie. Da kommen alle möglichen Gebiete dazu, wie Chemie, Physik und zum Beispiel auch Sprachwissenschaft, wenn es um die Evolution der Sprachen geht. Also diesen Vortrag hier könnte eigentlich niemand halten, wenn man sagen würde, ja, wieso hält der diesen Vortrag, er ist ja kein Biologe. Ja, dann könnte man bei den nächsten kommenden Abschnitten könnte man sagen, wenn ein Biologe diesen Vortrag halten würde, wieso will er diesen Vortrag halten, er ist ja gar kein Physiker. Beziehungsweise, warum will er diesen Vortrag halten, er ist ja gar kein Chemiker. Nun, mein wissenschaftlicher Bezug zum Thema Evolution ist zum Beispiel dieser. Ich habe eine Forschungsarbeit gemacht für eine amerikanische Hochschule zum Thema Sprachwissenschaft kontra Evolution. Eine Arbeit, in der ich aus den Fachgebieten der Linguistik, Philologie und Theologie heraus dargelegt habe, dass die Evolutionslehre der menschlichen Sprachen total versagt. Kann man also wirklich wegspülen. Diese Evolutionslehre der Sprachen ist unfähig, das Phänomen der Sprachen zu erklären und ihre Herkunft. Während der biblische Standpunkt ideal die Fakten der modernen Linguistik erklären kann. Aber eben dieses Thema klammere ich heute jetzt aus. Das wäre ein Thema für sich. Nun, bevor wir aber so richtig gründlich an die Frage herangehen, Wahrheit oder Irrtum, müssen wir uns mal die Frage stellen, was ist Wissenschaft? Und man kann das ganz, ganz einfach beantworten. Indem man einfach anschaulich erklärt, Wissenschaft ist so etwas wie ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Tatsachen. Also wir sammeln Beobachtungen, wir sammeln Ergebnisse aus Experimenten, Erfahrungen, Funde, die werden da im Erdgeschoss gelagert. Aber wenn man nur so sammeln würde, das kann man ja auch tun, wenn man etwas sammelwütig ist, braucht man nicht unbedingt Wissenschaftler zu sein, dann genügt das nicht. Man möchte ja diese Funde, diese Beobachtungen, die Experimentergebnisse möchte man in einen sinnvollen, größeren Zusammenhang stellen. Und darum brauchen wir den ersten Stock, den Bereich der Interpretation. Und da vollzieht man nun Schlussfolgerungen aus den Funden und Beobachtungen. Aber da spielen auch Vorurteile eine ganz grundsätzliche Rolle. Auch Spekulation, Weltanschauung, Philosophie, das kommt alles dort hinein. Und darum, wenn jemand zu irgendeinem Thema sagt, ja, die Wissenschaft hat bewiesen, und man sagt, ja, wovon sprichst du jetzt? Geht es jetzt wirklich um den Bereich der objektiven Funde und Beobachtungen oder spielen da nicht vielmehr Schlussfolgerungen und Spekulationen eine wichtige Rolle? Denn das gehört alles mit auch zur Wissenschaft. Das ist ein riesiges Gebäude. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn jemand sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. Da muss man nachfragen, ja, was meinst du ganz genau damit? Nun, wir können das an Beispielen verdeutlichen. Zum Beispiel bei dem Thema Variation der Arten, was ja grundsätzlich wichtig war, dieses Thema für Darwin. Hier haben wir die sogenannten Darwin-Finken. Die hat Darwin beobachten können auf der Insel Galapagos. Und was ist da so erstaunlich? Das sind alles eigentlich grundsätzlich die gleiche Art. Die sind alle ganz eindeutig miteinander direkt verwandt. Aber je nach Ort haben die ganz unterschiedliche Schnäbel. Und das macht klar, also eine Tierart, und zwar eben eine Art, die untereinander fruchtbar ist, miteinander gemeinsame wo die Exemplare untereinander gemeinsame Nachkommen bekommen können, die gehören zu einer Art. Ja? Und die können offensichtlich ganz erstaunlich variieren. Nun müsste man sagen, im Bereich des Erdgeschosses, im Bereich der Tatsachen, können wir feststellen, innerhalb einer Art gibt es Variationen. Das ist für den Evolution Evolutionisten eine wunderbare Tatsache und auch für den, der an die Schöpfung glaubt, ist das eine ganz klare Tatsache. Muss ja so sein. Ich meine, in der Bibel wird ja auch gesagt, dass alle Menschen auf die gleichen Urahnen zurückgehen, auf Noah und noch weiter zurück bis auf Adam. Und trotzdem spricht die Bibel von Menschen, die schwarz sind, von Schwarzafrikanern, und spricht dann auch eben über Völker, die weiß sind. Also gibt es Variation innerhalb der gleichen Art. Kein Problem. Nun, die Evolution, in der Evolutionslehre sagt man, also es gibt Variation innerhalb einer Art, und darum glauben wir, dass es auch Variation gibt von einer Art bis zur anderen. Das ist nie beobachtet worden. Das ist jetzt reine Spekulation. Also die Evolution sagt, aus einer Bakterie kann ein Mensch werden. Das hat jemand beobachten können. Das ist nun nicht mehr der Bereich der Tatsachen des Erdgeschosses. Und die Bibel sagt einfach, Arten können innerhalb ihrer Artgrenzen variieren. Und das entspricht auch dem, was man wirklich beobachten kann. Das geht nicht über das hinaus. Ja, wenn wir zum Beispiel denken an die Hunderassen, das ist ein ganz ideales Beispiel, um zu zeigen, wie eine Art variieren kann. Durch Züchtung sind so viele Hunderassen entstanden, und nicht nur durch Züchtung sind so verschiedene Arten entstanden, sondern man kann ja zeigen, dass der Hund und alle Hunderassen sind verwandt mit dem Wolf. Und darum kann man sie auch kreuzen mit dem Wolf. Und das geht auch heute noch. Man kann Pudel mit einer Wölfin kreuzen. Funktioniert wunderbar. Und man kann auch alle Hundearten untereinander kreuzen. Nicht unbedingt direkt. Denn es gibt so ganz, ganz kleine Hündchen, so wie auf den Schoß. Und dann gibt es so riesige Exemplare. Die können sich natürlich nicht zusammen paaren. Aber wenn wir eben den großen Hund A mit B paaren lassen können und B mit C und C mit D und D kann dann mit diesem kleinen Schoßhündchen gepaart werden, dann ist klar, dass eben A mit Z verwandt ist und eine Art bildet. Und übrigens gehört in diese größere Art gehören auch die Schakale hinein, die Füchse, denn die kann man, da sind die Kreuzungen eben möglich. Das ist eine große Art, und innerhalb dieser Art gibt es ganz eindrücklich Variation. Aber das Problem ist, diese Variationen sind nicht irgendwie der Effekt, dass plötzlich durch Mutation etwas ganz Neues entsteht. Quasi eine neue funktionierende Maschine im Körper. Nie entsteht ein neuer Bauplan für eine neue Funktionsweise. Sondern das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene, diese Zuchtergebnisse. Bei den Hunden übrigens, diese große Variation, das ist im Wesentlichen nicht die Folge der Veränderung des Erbgutes, sondern ist die Folge, dass eben im ursprünglichen Erbgut so viele verschiedene Baupläne schon vorhanden waren. Und durch Zucht kann man diese Baupläne eben hervorbringen. Ja, interessant ist ja Folgendes. Bakterien, die haben ganz kurze Generationszeiten von circa 20 Minuten. Das ist alles kopiert, das ganze Erbgut, und da kommt schon die nächste Generation. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil so, ich mag mich noch erinnern, wenn man früher das Argument gebracht hat, ja, also Evolution hat ja noch nie einer beobachtet. Dann sagte man, das ist so eine dumme Bemerkung. Evolution kann man nicht beobachten, denn das geht über lange Zeiträume hinweg. Das geht nicht von einer Generation zur nächsten oder über zwei, drei Generationen. Das geht über tausende von Generationen. Und dann ist es eben möglich, dass Evolution geschieht, aber das können wir halt nicht beobachten. Nun ist es ja toll, bei den Bakterien sind es nur 20 Minuten. Das heißt also, innerhalb eines Jahres haben wir so 26.280 Generationen. Das würde übrigens entsprechen so von der Entwicklung des affenähnlichen Wesens bis zum Menschen. Das können wir, diese Entwicklung können wir beobachten bei den Bakterien jedes Jahr. Und in 2 Jahren gibt es schon das Doppelte. In 3 Jahren das Dreifache und so weiter. Und diese Dinge werden ja erforscht seit Jahrzehnten. Und noch nie konnte beobachtet werden, dass bei den Bakterien eine höhere Entwicklung entstand. Das heißt, dass neue Motoren gebildet wurden mit einer neuen Funktionsweise. Zum Beispiel, dass eine Bakterie plötzlich einen Propeller bekommt. Es gibt ja eine Bakterienart, die hat das. Aber dass, sagen wir, die Salmonellen plötzlich einen Motor bekommen und sich auch so wie diese andere Art fortbewegen könnte. Nie konnte das beobachtet werden. Und dann können wir heute sagen, das Argument zieht nicht. Man könnte Evolution beobachten, aber man kann es nicht. Hier sieht man übrigens diese E. coli flagellum. Das ist diese spezielle Art, die einen ausgeklügelten Fortbewegungsapparat hat. Fantastisch, phänomenal. Aber so etwas entsteht nicht einfach bei einer Bakterie, die das nicht hat. So durch Mutation würde plötzlich ein neuer Bauplan entstehen. Geht nicht, funktioniert nicht. Nun ist natürlich noch Folgendes. Oft wird in das Argument gebracht, ja halt, wir sehen schon Evolution bei den Bakterien. Ist zum Beispiel Resistenz gegen Antibiotika nicht ein klares Beispiel für Evolution? Nicht wahr? Es gibt glücklicherweise jetzt seit einigen Jahrzehnten diese Medikamente, die Antibiotika, und damit kann man gefährliche Bakterien töten und ebenso Krankheitsprobleme erstaunlich lösen. Nun hat sich aber gezeigt im Laufe der Zeit, dass immer mehr Bakterien resistent werden gegen Antibiotika. Da muss man sagen, das ist doch Evolution. Die haben etwas entwickelt, um jetzt plötzlich gegen diese feindliche, tödliche Waffe der Antibiotika immun zu werden. Und die Antwort ist nein, hat mit Evolution gar nichts zu tun. Es gibt nämlich 2 Möglichkeiten, wie Bakterien immun werden können. Erstens, durch Verlust von Information. Es gibt Bakterien, die haben die Immunität so erhalten. Sie besitzen ein Gen, das ein Enzym erzeugt, das bewirkt, dass wenn die Bakterie in Kontakt kommt mit Antibiotikum, dass dadurch ein tödlicher Stoff gebildet wird. Das Bakterium stirbt. Nun haben gewisse Bakterien diese Fähigkeit, dieses Enzym zu bilden, verloren. Durch Verlust. Und dann kommt das Antibiotikum wieder und wenn die Bakterien lachen könnten, würden sie sagen, hahaha, uns hast du nicht gekriegt. Aber die haben nicht etwas Neues entwickelt, sondern die haben eine Eigenschaft, die sie hatten, verloren, denn diese Eigenschaft war unter der Voraussetzung, dass Antibiotika da ist, war diese verheerend. Aber übrigens, diese Bakterien, die haben eigentlich nur einen Vorteil im Zusammenhang, wenn Antibiotika da ist. Wenn die wieder in einer Umwelt leben würden, wo kein Antibiotika da ist, dann haben die anderen wieder Vorteile in ihrer Existenz. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, und die ist ganz fantastisch. Informationsübernahme von einem anderen Bakterium. Bei den Bakterien gibt es die Möglichkeit, dass Abschnitte des Erbgutes, die können hinübergeführt werden in ein anderes Bakterium. Also so ein Transfer von Abschnitten, wo gewisse Dinge, gewisse Informationen programmiert ist. Und so kann plötzlich ein Bakterium, das diese Information nicht hatte, die kriegen von einem anderen. Aber damit ist das Problem von Evolution nicht gelöst. Denn diese Information existierte schon bei einer Bakterienart, Die andere bekam es einfach von dort. Aber uns geht es darum, wie kommt aus dem Nichts plötzlich neue Informationen? Das ist Evolution. Und das gibt es leider nicht. Also wir können daran festhalten, die Bakterien sind ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, und zwar im Bereich des Erdgeschosses, Evolution ist ein Mythos. Man kann beobachten, Jahr für Jahr, diese 26.280 Generationen, und es geschieht keine Evolution. Nun, müssen wir in dem Zusammenhang eben auch anschauen, woher kommt eigentlich die ganzen Unterschiede in den Lebewesen. Warum eben produzieren Bakterien immer Bakterien, Menschen Menschen und Krokodile Krokodile und Erbsen Erbsen? Nun, sie haben etwas gemeinsam. Alle haben in ihren Zellen die Erbinformation. Das heißt, das ganze Erbgut ist aufgeschrieben mit einer chemischen Schrift von 4 Buchstaben. Jeder Buchstabe entspricht einem Molekül, also einer großen Ansammlung von einzelnen Atomen. Diese 4 Buchstaben sind Nukleotiden. Und je nachdem, wie diese Buchstaben angeordnet sind, bedeuten die etwas anderes. Nicht wahr? Man kann ja eigentlich mit 2 Zeichen kann man alles schreiben. Das hat Herr Morse gezeigt. Mit einem Punkt, einem Strich kann man alles sagen. Ja. Und beim Erbgut ist es nun so, da hat man nicht 2 Zeichen, sondern 4 Zeichen. Und übrigens hat man berechnet, dass die Programmierung mit 4 Zeichen ist das Idealste. Man kann so am meisten Informationen auf kleinstem Raum speichern. Super, nicht wahr? Das System der Computer ist ja aufgebaut auf eigentlich 2 Grundelementen, 0 und 1. Ja? Es gibt verschiedene Arten, wie man etwas kodieren kann, aber also bei der Erbinformation ist das ganz besonders ideal. Wenn man nun auf dem Computer ein Schreibprogramm für jedes Nukleotid, für jeden Buchstaben der Erbinformation einen Buchstaben eingeben würde, und jetzt wollte man einmal den Bauplan des Menschen einfach aufschreiben mit solchen Zeichen, dann ergäbe das 2000 Bücher, 1000 Seiten. Aber dann haben wir nur mal diese Codezeichen, da wissen wir noch nicht, was das bedeutet, ja? Und jetzt kommt ja dazu, in den letzten Jahren hat man so groß in den Medien erzählt, jetzt ist das ganze Genom, das ganze Erbgut des Menschen ist aufgeschlüsselt worden. Das war nun auch wieder ziemlich überrissen, wie das dargestellt wurde. Denn es ist etwa das Gleiche, wie wenn jemand sagen würde, jetzt kann ich das ganze Alte Testament lesen, weil ich kenne jetzt alle 22 Buchstaben im Hebräischen. Aber kannst du Hebräisch? Nein. Aber ich kann es lesen. Nun, also man kann sehr vieles lesen, aber nicht alles. Und darum, diese Aufschlüsselung muss man also auch mit etwas mehr Bescheidenheit darstellen. Und dann kommt dazu, dass es auch Bereiche gibt, große, lange Bereiche im Erbgut des Menschen, da hat man bis vor kurzem noch gesagt, das ist alles Schrott. Diese Buchstaben bedeuten da nicht, das ist Abfall von der früheren Evolution. Und jetzt hat sich ein neuer Zweig in der Biochemie entwickelt, das ist noch ziemlich im Anfangsstadium, und da entdeckt man jetzt, dass dieser Bereich extrem wichtig ist. Und zwar in diesem angeblichen Schuttbereich wird geregelt, welche Gene eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden sollen. Da kann zum Beispiel auch geregelt werden, gesteuert werden von diesem Bereich aus, ob das Krebsgen aktiviert werden soll oder nicht. Kann natürlich wichtig sein für unser konkretes Leben, ja? Und man hat herausgefunden, dass dieses Einschalten und Ausschalten sehr viel zu tun hat, auch wie ein bestimmtes Lebewesen sich verhält. sich ernährt, wie es lebt. Also sogar der Lebenswandel hat einen Einfluss darauf. Nun, das ist nicht unser Thema, nur so nebenbei gesagt. Also das Ganze ist noch viel komplizierter, als man bis vor kurzem so gedacht hat. Und nun, diese riesige Erbinformation ist so klein gespeichert im Kern jeder Zelle, die wir haben. Da ist das Makromolekül, die sogenannte DNS, zu finden. Das ist die, kann man sagen, die Information, die Code-Information des Lebens. Und da steht eben in jeder Zelle, die ich habe, steht da drin, wie man Roger Libby bauen muss. Und in jeder Zelle bei Ihnen steht, wie man Sie bauen muss. Und bei den Krokodilen steht in ihren Zellen, wie man ein Krokodil baut. Und bei den Erbsen, wie man eine Erbse baut. Nun, wenn wir jetzt so im Bereich sind, überhaupt der Erbinformation, die beginnt bei den Bakterien, als der Kleinstlebewesen, da wollen wir uns jetzt fragen, ja, wie ist denn das gegangen? Von toter Materie ist plötzlich, oder über eine lange Evolution hinweg, sind diese Zellen, diese Bakterien entstanden mit ihrer Information. Wie ist es gegangen von keiner Information, toter Materie, bis dann eben dieser Bauplan entstanden ist? Nun, da hilft uns Bruno Vollmert weiter, den man hier auf dem Bild sieht. Das ist einer der größten Makromolekularchemiker des 20. Jahrhunderts, geboren 1920. Bruno Vollmert ist also einer der größten Spezialisten für die Frage, wie kann man in der Industrie, in industriellen Verfahren, riesige, lange Moleküle herstellen. Bruno Vollmert hat ein Buch geschrieben, Das Molekül und das Leben, vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Reinbeck bei Hamburg, 1985. Und in diesem Buch erklärt er, als einer der größten Spezialisten für Makromolekülbildung, und das DNS des Menschen zum Beispiel ist das größte Makromolekül, das wir kennen. Aber eben, schon bei den Bakterien sind das eben riesige Makromoleküle. Und er erklärt Folgendes in seinem Buch. In der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Ich muss vielleicht noch erklären, dass alle Begriffe klar sind. Wir wissen, was Atome sind, diese Grundteile der Materie. Und wenn man Atome zusammensetzt, dann gibt es Moleküle. Zum Beispiel, wenn man H2 Wasserstoff nimmt und ein Sauerstoff zusammensetzt, dann gibt es das Molekül Wasser, H2O. Das ist aber kein Makromolekül, sondern es ist ein kleines Molekül. Nun kann man eben Atome zu langen Ketten verbinden. Und im Zusammenhang mit diesen großen Ketten spricht man eben von Makromolekülen. Und Vollmert sagt, in der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Da gibt es ganz bestimmte Gesetze in der Chemie, die dazu führen. Er sagt, auch die Ursuppenbedingungen Millers ändern daran gar nichts. Das war ein Mann, der in den 50er Jahren mit Experimenten zeigen wollte, wie aus toter Materie Leben entstehen könnte. Aber die Experimente haben vollkommen versagt. Und er sagte, natürlich, dieser Miller sagte, natürlich unter heutigen Umständen mit diesem Sauerstoff in der Atmosphäre ist es unmöglich, dass das Leben entstehen könnte aus dem Wasser. Aber wir müssen davon eben ausgehen, dass es früher eine Uratmosphäre gab ohne den Sauerstoff. Und so hat er eben gesagt, eben es gab ursprünglich diese Ursuppenbedingungen mit einer ganz anderen Atmosphäre und darum sei das damals dann möglich gewesen. Aber Bruno Vollmert sagt, auch diese Ursuppenbedingungen, die ändern gar nichts daran, dass diese Ketten sehr früh abbrechen. Und er sagt weiter, die Gesetze zur Herstellung von Makromolekülen sind durch Jahrzehnte lange Experimente sehr gut bekannt. Und er weiß natürlich in der Industrie, wenn man ein langes Molekül herstellt, dann entsteht bei der Herstellung entsteht Abfallprodukt. Und dieses Abfallprodukt bewirkt, dass dann diese Kette nicht mehr weiter wachsen kann. Und da muss man in der Industrie dann das Abfallprodukt entsorgen und dann kann man in einem zweiten Schritt wieder die Kette verlängern. Da muss man den Abfall wieder entsorgen, sonst bricht die Kette. Aber in der Natur gibt es natürlich niemanden, der ständig kommt und den Abfall wegnimmt. Und da sagt er, die Gesetze sind ganz genau bekannt und in der Natur funktioniert das nicht. Und er sagt dann ganz grundsätzlich, es gibt keine Möglichkeit, dass sich das DNS-Molekül eines Einzellers bilden konnte. Das widerspricht jeder Naturgesetzlichkeit. Die Entstehung des Lebens von selbst ist nicht möglich. Und Vollmut geht dann noch weiter. Er sagt nicht nur von toter Materie bis zur Einzelle geht das nicht. Ja, auch von Tierart zu Tierart, dann müsste ja diese DNS immer länger werden. Von der Bakterie, von der Amöbe bis zu Goethe, ja? Und er sagt, auch dort funktioniert es eben nicht, dass diese Kette ständig länger werden könnte. Also die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zu anderen funktioniert auch nicht. Die Bildung von Ketten in diesem Umfang sind nicht möglich. Das ist vernichtend. Ich meine, Darwin sagte, wir können alles erklären aufgrund der Naturgesetze. Ja gut, aber das sind nun alles Dinge, die Darwin nicht wissen konnte damals. Und Darwinisten heute nicht wissen wollen. Und ganz am Ende seines Buches schreibt dann Vollmert wörtlich, ich halte daher den Darwinismus, also die Lehre von Darwins Evolution, ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irrtum. So, an dieser Stelle können wir mal Pause machen. Und zwar ist vorgesehen eine Viertelstunde Pause. Ja, ich hoffe, wir sind alle erfrischt und können jetzt den zweiten Teil miteinander angehen. Wir haben uns ja in der ersten Stunde unter anderem damit beschäftigt, was ist Wissenschaft? Wir haben gesehen, es ist ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Das Erdgeschoss, der Bereich der Tatsachen und der erste Stock, der Bereich der Interpretation. Wir haben das jetzt angewandt auf das Thema Variation der Arten. Und nun beschäftigen wir uns mit Erdschichten und Fossilien und wollen wieder genauso systematisch vorgehen. Es ist eine Tatsache im Bereich des Erdgeschosses, es gibt weltweit Erdschichten. An gewissen Orten viel mehr als an anderen, aber überall gibt es diese Erdschichten und darin, als zweite Tatsache, gibt es weltweit Milliarden von Fossilien. Nicht Millionen, Milliarden von Fossilien. Das sind also versteinerte Pflanzen, Tiere und sogar Menschen. Also das kann man überall beobachten, ganz besonders schön natürlich in der Schweiz, in den Alpen. Da sind wir sehr bevorzugt. Nun, die Frage ist jetzt, wie soll man ihre Entstehung erklären? Ganz wichtig ist noch folgende Feststellung. Man hat in der Evolutionslehre die Erdschichten mit unterschiedlichen Namen benannt. Die sogenannte älteste Sedimentschicht, das ist also eine Schicht, die durch Ablagerung von Material auf dem Grundgestein entstanden ist, die nennt man Kambrium. Man sagt, die älteste Sedimentschicht geht zurück auf 542 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Und dann kommt das Ordovizium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär. Und danach noch das sogenannte Quartär. Diese Erdschichten, diese sogenannten Sedimentschichten, die liegen auf kristallinem Grundgestein, zum Beispiel Granit. Und dieser Bereich ist dann eben das Präkambrium. Heute wird das Präkambrium auch wieder in verschiedene Epochen aufgeteilt. Und nun in der Geologie, so wie das war vor Charles Lyell, hat man eben erklärt, das Kambrium wurde in der Sintflut gebildet als Ablagerung und dann das Ordovizium, Silur und so weiter. Es ist übrigens so, dass weltweit ist es nicht so, dass man normalerweise alle diese Schichten beobachten könnte. Also irgendeinem Ort findet man das Grundgestein, das Präkambrium, und darauf liegt dann da eine Kambrium, sogenannte Kambriumschicht. Aber es könnte auch sein, dass direkt auf dem Grundgestein das Silur ist und man findet nichts von Kambrium. Oder es könnte auch sein, dass direkt eine Triasschicht darauf liegt. Im Prinzip ist alles möglich. Und es ist nicht so, dass man da einfach irgendwo hingehen könnte und da findet man alle diese Schichten, sondern man findet immer nur einige. In der Evolutionslehre sagt man, ja gut, diese Schichten wurden über Millionen von Jahren eben abgelagert, aber zum Teil wurden die dann wieder abgetragen und darum ist dann an dieser Stelle zum Beispiel das Kambrium verloren gegangen, verschwunden. Und noch etwas Wichtiges, in der Evolutionslehre sagt man, das Leben, die ersten Lebewesen sei entstanden vor etwa 3 Milliarden Jahren. 3000 Millionen Jahre. Das ist natürlich viel, viel weiter zurück als diese Sedimentschichten, die ja höchstens nach evolutionistischer Auffassung auf 542 Millionen zurückgehen. Also sagt man, der größte Teil der Evolution, der größte Anteil der Zeit, ist gar nicht durch Erdschichten dokumentiert. Das ist schon ein Riesenproblem. Oder? Ein Schüler, der nur ein bisschen Geologie in der Schule lernt, hat das Gefühl, ja, in den Erdschichten ist da die ganze Evolution dokumentiert. Aber nein, wenn er ein bisschen mehr Geologie lernt, dann weiß er, nein, natürlich nur ein sehr kleiner Teil wäre dann durch Erdschichten belegt. Aber der größte Teil ist schon mal Präkambrium nicht belegt. Und noch etwas. Im Kambrium, da treten plötzlich alle möglichen von Tierarten auf. Und darum spricht man in der Geologie, in der säkularen Geologie, von einer kambrischen Explosion. Man sagt, plötzlich hat es irgendwie eine Explosion der Evolution gegeben. Ganz schnell sind alle möglichen verschiedenen Tierarten entstanden. Und dann immer weiter bis eben dann schließlich zum Mensch. Ist auch eigenartig. Plötzlich, wo jetzt quasi zufällig jetzt die erste Sedimentschicht da ist, gibt es eine Explosion. Das heißt, auch da eigentlich der größte Teil der Evolution der Tierstämme ist gar nicht belegt durch Erdschichten. Weil alle möglichen Tierstämme sind da bereits belegt im Kambrium. Also das würde mir sehr Bauchweh machen, wenn ich Evolutionist wäre. Nun, Darwin hat also den Gedanken entwickelt, alle Lebewesen sind miteinander verwandt. Und die moderne Evolutionslehre, die alles noch mehr ausgebaut hat in unserer Zeit, die sagt also, alle Lebewesen gehen zurück auf eine Urzelle. Und diese Urzelle ist ursprünglich aus toter Materie vor etwa 3 Milliarden Jahren entstanden. Und eben durch irgendwelche Veränderungen des Erbgutes, zum Beispiel durch Strahlung, Röntgenstrahlung oder durch chemische Veränderung, sei das Erbgut eben ein bisschen abgeändert worden. Und das gibt natürlich meistens Nonsens. Das anerkennt man. Ich meine, das ist ja auch so, wenn wir einen Text, den wir auf dem Computer geschrieben haben, plötzlich mal blindlings etwas reintippen, dann haben wir eine Mutation des Textes. Und wir sind überzeugt, normalerweise gibt das Nonsens, ja? Und so sagt man auch in der Evolutionslehre, ja, die meisten Mutationen, also irgendwelche Veränderungen des Erbgutes, sind schädlich und sie sind negativ. Aber man denkt, dass weil man so lange Zeiten, so viele Millionen von Jahren hat, gibt es dann ab und zu auch mal gute Veränderungen. Und dann entsteht eben mit der Zeit entsteht ein neuer Motor, eine neue Einrichtung, zum Beispiel die Lunge, bei den Lungenatmen oder der Herzkreislauf, bei den Bakterien noch nicht, oder? Das kommt alles erst später, das hat sich eben durch solche Schreibfehler allmählich entwickelt. Ja, und nun noch ein wichtiger Punkt. Man sagt also, vor 3 Milliarden Jahren entstand eine erste Zelle. Und die haben sich begonnen zu verändern. Und aus dieser Zelle seien alle späteren Tierarten und Pflanzenarten und auch der Mensch entstanden. Das heißt, alle sind miteinander so über den Stammbaum verwandt. Und da habe ich auch noch ein Riesenproblem. Warum hat es eigentlich nur einen Stammbaum gegeben? Also ist nur an einem Ort zufällig mal eine Zelle entstanden und sonst nie? Ja, könnte man doch erwarten, dass, sagen wir, so 27.623 Mal an anderen Orten auf der Erde auch zufällig eine Art Bakterie entstanden ist. Und dann von dort aus auch eine Evolution durch Selektion und Mutation entstanden ist. Nein, die Evolutionslehre sagt, das ist einmal geschehen. Ja, aber es gab ja so viel Zeit. Es hätte doch wieder einmal entstehen können. Oder man könnte doch denken, auch heute geschieht das irgendwann. Nein, das geht sowieso nicht. Mit dieser Atmosphäre funktioniert das nicht. Aber wir haben doch Wasser. Man sucht auf allen möglichen Planeten Wasser und dann denkt, dann hat es vielleicht Leben. Da haben wir so viel Wasser und niemand glaubt, dass heute noch eine Zelle zufällig entstehen würde. Das sei alles einmal geschehen. Aber wir haben ein Problem. Und dann habe ich noch ein Problem. Von einer Zelle geht also dieser ganze Stammbaum hinauf. Aber wenn schon mal eine Zelle da war, gab es ja viele Kinder, ja, und dann Cousins und Cousinen und so weiter, ja, so haben sich dann die Zellen vermehrt, nach der Vorstellung. Aber warum hat das nur an einem, über eine Linie schließlich diesen Stammbaum gegeben? Man könnte doch erwarten, dass viele andere Bakterien selber unabhängig wieder sich höher entwickelt haben und dann sind neue Tierarten entstanden, wieder ein Stammbaum. Und nicht wahr? Das hätte doch auch vielleicht, sagen wir, 80.255 Mal geschehen können. Nein, das ist nur einmal geschehen. Das ist ja seltsam. Was ist denn das für eine bevorzugte Bakterie gewesen? Bei der hat alles funktioniert bis hinauf zum Menschen und bei den anderen nie. Ich habe das noch nie gehört, diesen Gedanken irgendwo, dass das ein Lehrer so in der Schule vorgestellt hätte. Dass es irgendwie seltsam ist. Und vielleicht ist uns der Gedanke gar nie gekommen. Aber das zeigt, wie stark wir in der Schule im Denken geführt worden sind. Von klein auf. Und wir haben, ja, und da ging es immer höher. Aber wir müssen lernen, unabhängig zu denken wieder. Und wir müssen diese unangenehmen Fragen stellen. Warum ist nur einmal geschehen? Das könnte doch ständig geschehen. Und eben vor 3 Milliarden Jahren und dann später nie mehr. Hätte doch vor 266 Millionen Jahren, hätte doch plötzlich eine Zelle auch wieder mal die Evolution erleben können mit so einer kambrischen Explosion. Plötzlich, ganz neue Tierarten. Nein, ist nur einmal geschehen. Was ist das für eine auserwählte Familie? Ja, ich sage das ein bisschen engagiert, um zu zeigen, wir müssen uns von diesen Konzepten wieder neu lösen können und unabhängig denken lernen. Nun, wir haben gesehen, es ist also eine Tatsache. Weltweit gibt es Erdschichten. Wie hier zum Beispiel auf dem Bild. Da oben sieht man diese Erdschichten. Und nun gehen wir aber in den ersten Stock und fragen, wie sind diese Erdschichten entstanden? Die Evolutionslehre sagt, ja, das ist eben geschehen durch Prozesse, wie wir sie heute beobachten, nicht wahr? Wind und Regen und Flüsse tragen Material ab, transportieren diesen Schutt, bringen ihn wieder an einen anderen Ort hin und so entstehen im Laufe von langen Zeiträumen, Millimeter für Millimeter neue Schichten. In der biblisch motivierten Geologie, wie das war vor Charles Lyell, und es gibt sie natürlich noch heute, diese biblisch basierten Geologen als Wissenschaftler, die sagen, nein, wir erklären diese Erdschichten eben durch die Überschwemmung, die weltweite Überschwemmung und Katastrophe der Sintflut und auch ihre Folgekatastrophen. Ja, und was ist wahr? Übrigens, das Bild hier unten, ohne Erklärung steht das da, ja? Das ist fantastisch. Diese Erdschichten hier sind entstanden durch die Überschwemmung in New Orleans. Und sieht man, die sehen genauso aus wie Erdschichten irgendwo in den Bergen. Und sieht man hier, ist ein bestimmtes Material und es hat eine andere Farbe und dann kommt wieder ein anderes Material. Und dann kommt wieder dieses ursprüngliche Material neu und dann kommt wieder ein anderes Material. Und hier wieder dieses ursprüngliche Material und wieder ein anderes Material. Das gibt so diese Schichtenfolgen. In der Evolution sagt man, ja, wenn wir irgendwo eine Schichtung finden, sagen wir jetzt, das wäre Kalk. Dann sagt man, da gab es eine Zeit von vielleicht 200.000 Jahren, da wurde ständig so Kalk abgelagert. Und dann kam eine Periode von vielleicht wieder 200.000 Jahren, da wurde immer Mergel abgelagert, ein anderer Stoff. Und dann sieht man aber, es kommt wieder eine Schichtung mit Kalk. Dann sagt man, ja, da hat es wieder dann eine Periode gegeben, da wurde ständig Kalk abgelagert. Aber wir sehen bei solchen Überschwemmungen, mit solchen Schichtpaketen in der kürzester Zeit entstanden, sehen wir, nein, solche unterschiedlichen Ablagerungen, die entstehen durch hydrodynamische Prozesse. Ich weiß, das Wasser hat einen sortierenden Effekt, dass zum Beispiel Material mit ähnlicher Korngröße, das wird zusammen abgelagert. Und anderes Material mit viel, viel kleinerer Korngröße wird dann wieder separat für sich abgelagert. In der Dynamik, in den Strömungen des Wassers entsteht eine solche Sortierung. Und darum sieht das hier bei New Orleans jetzt so aus. Und genauso sieht das auch aus in den Bergen, wenn man da die Erdschichten beobachtet. Also, wir halten fest, die Evolution sagt, diese Erdschichten weltweit sind wesentlich entstanden, ohne Katastrophen, durch Ablagerungen, wie sie auch heute zu beobachten sind. Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter, in Jahrtausenden und Jahrmillionen. Die Bibel, auf der Grundlage der Bibel sagt man, durch die Sintflut und ihre Folgekatastrophen, denn nach 1. Mose 6 bis 9 war die Sintflut weltweit, und das Buch Hiob spricht übrigens über ganz furchtbare Katastrophen in der Zeit nach der Sintflut. Nun, können wir eben diese Erdschichten weiter studieren. Es gibt ja an vielen Orten Polystrate-Fossilien. Das bedeutet, durch viele Schichten, Fossilien, die durch viele Schichten hindurchgehen. Polystrat, viele Schichten. Zum Beispiel Bäume, die aufrecht bis 17 Meter in den Schichten drinstecken. Durch mehrere Schichten hindurch. Ja gut, also da kann man jetzt nicht sagen, dass diese 17 Meter, dass die so Millimeter um Millimeter in Jahrtausenden und dann Jahrmillionen abgelagert wurden. Denn das Holz wäre ja schon längst verrottet, wie das ganz normal ist. Normalerweise entsteht ja nicht ein Fossil. Normalerweise geht alles seinen normalen Weg, glücklicherweise, ja. Und damit ein Fossil entsteht, also ein versteinertes Ding, Tier oder Pflanze, da braucht es eben ganz andere Umstände. Am besten eben in fließendem Wasser von Schutt, luftdicht abgeschlossen, dann kann ein Lebewesen versteinern. Und diese Polystraten, Fossilien, aufrecht durch mehrere Schichten hindurch, die bezeugen, diese Schichten wurden katastrophisch, so wie New Orleans im Kleinen, gebildet. Und dann zum Beispiel hier ein Beispiel aus England von Kreuzschichtung im Sandstein. Das findet man an vielen Orten. Sieht man diese Kreuzschichtung? Hier so und dann hier so. Ja? Dem sagen wir Kreuzschichtung. Nun, da weiß man ganz genau, wie das gebildet wird. Das geht nicht im Laufe von Jahrtausenden und Jahrmillionen. Da wird nie dieses Bild entstehen. Nein, im Labor kann man im Experiment innerhalb Stunden in turbulentem Wasser mit Sedimentgestein darin, Sedimentmaterial darin, kann man das bilden, dass genau diese Schichtung, Kreuzschichtung so entsteht. Durch die sortierende Wirkung des Wassers. Also überall, wo diese Kreuzschichtungen zum Beispiel vorkommen, das spricht nicht von langen Zeiträumen, das spricht von einer Überflutung. Und so können wir sagen, eigentlich sind all diese Erdschichten weltweit ein wunderbares Zeugnis für die Geschichtlichkeit der Sintflut. Und gerade in den Alpen, da haben wir besonders mächtige Schichtpakete. Und da kann man ganz klar sagen, so etwas entsteht heute nirgends. Das heißt, Charles Lyell irrte sich, wenn er sagte, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Man kann diese gewaltigen Schichtpakete gar nicht durch gegenwärtige Prozesse erklären. Sie zeugen von Umwälzungen, die so großartig und katastrophal waren, wie wir sie überhaupt nicht kennen seit Jahrtausenden. Jetzt schauen wir uns ganz besonders noch mehr die Fossilien an. Wir haben jetzt mehr gesprochen über die Erdschichten an sich. Es ist wieder eine Tatsache, normalerweise entstehen keine Fossilien. Das anerkennen Evolutionisten und Nicht-Evolutionisten. Und bei Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser, da können Fossilien entstehen. Also eigentlich sind sogar für Evolutionisten sind Fossilien Zeugen einer Katastrophe. Sie würden dann nicht sagen, das war nicht eine Sintflut, sondern das waren lokale Überschwemmungen. Aber man würde doch zugeben, lokale Überschwemmungen, die haben eine Rolle gespielt. Man kann das heute nicht mehr einfach so, wie Lyell wollte, erklären. Übrigens, im Wilden Westen, wie war das? Die Prärien waren doch voll von Bisons, die Nahrung der Indianer. Und dann kamen so verrückte Weiße. Ich sage nicht die verrückten Weißen, ja? Es waren nicht alle verrückt, die kamen. Aber einige waren schon. Und die haben dann einfach so wild diese Bisons abgeknallt, aus Schießfreudigkeit, und haben die liegen lassen. Und so waren die Prärien Kadaver übersät. Man hat keine Fossilien gefunden von diesen Millionen von Bisons aus der Wildwestzeit. Natürlich, das geht alles den normalen Gang der Dinge. Die Geier kommen, holen ihren Anteil an dem stinkenden Fleisch und die Bakterien bauen ab und das verschwindet alles. Also es braucht wirklich ideale Umstände, damit Fossilien überhaupt entstehen. Und nun, weltweit Milliarden von Fossilien in allen möglichen Erdschichten der Welt. Also die Evolutionisten, die sagen, nein, weil wir ja glauben, dass die Erdschichten allmählich über lange Zeiträume gebildet wurden, glauben wir, dass darin eben gerade die Jahrmillionen dokumentiert sind. Das heißt, in Erdschichten, wo die Evolution noch nicht so weit fortgeschritten war, da finden wir nur primitive Lebewesen. Und in jüngeren Schichten, da finden wir dann schon weiterentwickelte Lebewesen und das eben dann bis zum Menschen. Auf der Grundlage der Bibel muss ein Wissenschaftler sagen, nein, bei der Sintflut wurden die Lebewesen ja massenweise verschüttet. Und so sind diese Fossilien ein Dokument von dem Tier- und Pflanzenbestand zur Zeit der Sintflut. Wer hat recht? Nun, wir schauen uns ein paar schöne Beispiele an. Hier ein Fisch, gerade beim Verschlucken seiner Beute, dokumentiert in den Schichten. Ich weiß nicht, ob das Morgenessen war oder Abendessen, kommt auch nicht drauf an. Auf jeden Fall wird hier deutlich, es ging ziemlich schnell, ja? Und dann war er drin. Zuerst alles noch weich und dann haben sich die Schichten durch chemische Prozesse verfestigt und das wird dann Gestein. Das kann ziemlich schnell gehen, übrigens, der Prozess der Versteinerung. Hier, ein Krebs. Und zwar ein sehr lebensfreudiger Krebs, muss das gewesen sein. Er wurde hier zum ersten Mal verschüttet. Also er war nicht tot. Und dann versuchte er sich zu befreien und kam bis an diese Stelle. Ja? Und dann kam wieder eine Ladung, wieder verschüttet. Und dann versuchte er es noch einmal, diese dritte Spur, und dann nochmals eine Verschüttung und dann war es definitiv. Hier ein Krokodil, wunderbar erhalten, bis in die Details. Schaut man nur die Zähne hier an. Wunderbar. Möglicherweise war das im Todeskampf, aber eben komplett verschüttet und darum so schön erhalten. Hier eine versteinerte Biene. Gibt's auch, gibt alles Mögliche. Und die sollte jetzt Millionen von Jahren alt sein, aber sie ist genau gleich wie die heutigen Bienen. Und da muss man glauben, also seit Millionen von Jahren ist da nichts mehr geschehen. Durch Mutation und Selektion, ja? Man hat aber dann doch sehr gut geforscht und hat herausgefunden, dass die Fühler dieser Biene hier ein bisschen breiter sind als die rezenten heutigen. Da hat mal einer spaßhaft gesagt, Kunststück, wenn man so in die Schichten gepresst wird. Ja gut, aber das ist dann nur Humor. Ich meine, es ist auch so mit den Bernsteininsekten, da sagt man auch, Millionen von Jahren alt und die sind genau gleich wie die heutigen. Das hängt jetzt wieder zusammen mit dieser ganzen Sache, die ich vorhin angetönt habe, diese auserwählte Familie. Nur da ist geschehen. Plötzlich, auch jetzt da, Biene stehen geblieben, nichts mehr geschehen. Und an einem anderen Seitenzweig, da sei es dann vorwärts gegangen, aber da nichts mehr geschehen. Warum? War der Selektionsdruck nicht mehr da? Hier ein Fischsaurier, verschüttet. Die Plazenta, das ist ein Säugetier, ja? Rausgedrückt hier hinten, sieht man das? Durch die Verschüttung, da sieht man die Plazenta mit dem Jungen da drin und noch ein Junges da draußen. Ich zeige das noch im Kleinen. Ja, jetzt sieht man das Junge hier. Noch in der Plazenta drin. Das sind alles, das spricht eine Sprache der Sintflut, der Katastrophe. Hier, Saurier beim Aussteigen aus dem Ei, beziehungsweise gerade nachher. Der konnte nicht mal aus dem Ei ganz rauskommen. Nicht mal selbst die ganz großen Saurier, Diplodocus und so weiter, Brontosaurus, die haben Eier gelegt. Und die sind, wenn sie so aus dem Ei schlüpfen, sind die ganz klein. Und es ist bei den Reptilien eben so, die wachsen das ganze Leben lang. Bei mir hat es mal aufgehört. Aber das ist, wäre ich ein Reptil, würde das eben weitergehen. Die sind also ganz, ganz klein. Wenn die Frage kommt, ja, wie hat Noah eben so riesige Saurier unterbringen können in der Arche? Kein Problem, der hat die Kleinen mitgenommen. Also, wir kommen hier zu einem Fazit. Die Milliarden von Fossilien zeugen von einer weltweiten Sintflut. Und sprechen gegen die Lehre von Lyell, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Es spricht gegen lange Zeiträume und jetzt kommt noch ein Riesenproblem dazu, das ich noch nicht erwähnt habe. Hätte es wirklich eine Evolution gegeben, von Möbe bis zu Goethe, ich finde das schön ausgedrückt, ja, dann müsste es ja von einer Art fließende Übergänge gegeben haben bis zur nächsten. Aber wenn wir die Tiere und die Pflanzen heute anschauen, sind die nicht irgendwie fließend miteinander verwandt, sondern wir können darum in der Biologie ganz klar einteilen in Familien und Arten und so weiter. Sie sind ganz klar durch Abstände sind sie getrennt. Und darum können wir ganz klar unterscheiden, ob das jetzt ein Pferd ist oder ein Hund. Ja? Auch wenn es ein Pony ist, merken wir, ja, das gehört eben zu dieser Tiergruppe. Und bei den Hunden, da ist nichts Fließendes dazwischen vorhanden. Klar abgegrenzt. Und jetzt bei den Fossilien ist das genau gleich. Man hätte ja erwarten müssen, wenn man zur Zeit von Darwin kannte man noch nicht so viele Fossilien, wie wir heute kennen. Und Darwin hoffte, dass man später mal die Übergänge von einer Art eben schön finden würde. Und das ist das große Problem. Wo sind diese fließenden Übergänge? Denn die Fossilien kann man auch schön in verschiedene Arten einteilen. Die sind klar durch Abstände voneinander getrennt. Das ist ein Riesenproblem. Die Missing Links, diese fehlenden Zwischenglieder von unten nach oben. Also, wenn man das aber erklärt als ein Zeugnis für die Sintflut, dann ist es kein Problem. Und da kann man auch verstehen, warum, sagen wir, auf dem Grundgestein eben nicht eine Kambriumschicht kommt, sondern, sagen wir, eine Permschicht. Oder da kommt eine Juraschicht direkt auf dem Grundgebirge. Das ist kein Problem. Übrigens, wie definiert man überhaupt, ob eine Schicht eine Kambriumschicht ist oder eine Silurschicht und so weiter? Das geschieht normalerweise durch den Inhalt. Wenn in einer Schicht nur sogenannte primitive Wesen sind, dann sagt man, zu dieser Zeit, als diese Schicht gebildet wurde, war die Evolution noch nicht so weit. Darum ist diese Schicht uralt. Also da, wo man quasi noch angeblich primitivste Lebewesen findet, würde man sagen, das ist eine Kambriumschicht. Und wenn man jetzt in einer Schicht Knochen von einem Walfisch findet, dann sagt man, nein, das war natürlich viel, viel später. Walfische sind ja Säugetiere, da sind also die Tiere bereits an Land gegangen und dann ein Landtier wieder zurück ins Wasser. Das ist ein langer Evolutionsprozess. Also diese Schicht ist ganz jung, viel jünger, so muss ich sagen. Wenn man menschliche Fossilien findet, dann ist es eine ganz, ganz junge Schicht. Das kann natürlich nicht Kambrium sein. Ja gut. Man datiert also normalerweise durch den Inhalt, durch die sogenannten Leitfossilien. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn ich jetzt da Zweifel habe an dieser ganzen Theorie, wie kann ich jetzt wissen, eben, dass die Schicht alt ist? Hey, anhand der Fossilien. Es sind nur primitive Fossilien drin. Ha. Aber jetzt umgekehrt, ich möchte jetzt wissen, warum wisst ihr, dass diese Fossilien eben wirklich uralt sind? Dann sagt man, ja, die sind eben in einer alten Schicht drin. Und das wird sogar in der säkularen Literatur zugegeben, dass man hier eigentlich einen Zirkelschluss macht. Man beweist, man datiert die Schicht über die Fossilien und die Fossilien wiederum, die werden festgelegt über die Schicht. Das ist ein echtes Problem, der Zirkelschluss. Und darum, wenn man eine Schicht datiert hat, das ist jetzt, sagen wir, das ist Silur. Jetzt findet man plötzlich, aber nachträglich bei Grabungen in der Schicht, Tiere, die stammen eigentlich nach der Evolution aus einer späteren Zeit. Dann kann man nachträglich diese Schicht neu benennen. Ja, das zeigt, was, dass hier wird die Theorie mit der Theorie bewiesen. Aber weil alle so überzeugt sind, dass es geschehen ist, ist das für die meisten nicht wirklich ein Problem. Weil sie so überzeugt sind, dass Evolution ist eine Tatsache. Dann können wir aufgrund der Fossilien die Schichten bestimmen. Aber jetzt hoffe ich, dass es gewisse gibt, die kochen und sagen, er sagt gar nichts über diese radioaktiven Datierungsmethoden. Und mit denen kann man ganz anders auch zeigen, dass es eben diese Millionen von Jahren gegeben hat. Also das führt uns zur nächsten Frage. Die Erde, ist sie alt oder jung? Dass es eine Erde gibt, das glauben alle. Das gehört zum Erdgeschoss. Ja? Aber die Frage, ob die Erde alt ist oder jung, da müssen wir in den ersten Stock gehen. Und die Evolution sagt, wir haben Datierungsmethoden entwickelt und die beweisen, die Erde und ihre Schichten sind im Lauf von vielen Millionen Jahren entstanden. Natürlich, meistens datiert man die Schichten mit den Fossilien, aber es gibt viele Datierungen, die man auch mit radioaktiven Methoden noch zusätzlich gemacht hat. Und darum haben wir hier ein zweites Standbein. Also, wir haben aber gesehen, die Datierung rein mit den Leitfossilien, das ist eine Argumentation im Kreis. Und wir haben gesehen, ein Problem ist im Zusammenhang mit den Schichten, 90% der Evolution ist nicht durch Erdschichten dokumentiert. Denn das war alles Präkambrium, seit der ersten Bakterie. Und wir haben jetzt auch gesehen, jede Schicht kann im Prinzip auf dem Präkambrium aufliegen. Aber eben, man sagt, aber dank den Datierungsmethoden können wir eben doch zeigen, dass diese Evolutionslehre stimmt. Nun haben Wissenschaftler folgende Experimente durchgeführt. Hier sieht man den Mount Ngauruhoe in Neuseeland. Sieht hübsch aus, ja? Und das ist eben nicht ein typischer Schweizer Berg, sondern ein Vulkan. Und der hatte Ausbrüche in den Jahren 1949, 1954 und 1975. Nun hat man Gestein genommen von diesen Ausbrüchen und hat die an Labors, die spezialisiert sind auf die Datierung durch radioaktive Stoffe, in den Gestein geschickt, um zu wissen, wie alt diese Gesteine sind. Und es kamen verschiedene Ergebnisse raus. Die erstrecken sich von 270.000 bis 3.500.000 Jahre. Das ist ein Problem, oder? Also ich meine, das ist schon ein Unterschied. Mein Bruder, mein älterer Bruder ist 1954 geboren. Und ich meine, wenn man so sagen würde, ja, ist so ungefähr 3 Millionen Jahre alt. Das ist nicht akzeptabel. Ja, das ist rausgekommen. Aber dann könnte man natürlich gewisse Zweifel haben. Wenn man da weiß, das Gestein ist ein paar Jahrzehnte alt und da kommt man schon auf Millionen von Jahren, dann kann man auch bei Gesteinen einen Zweifel haben, wo man nicht weiß, wann dieses Gestein genau entstanden ist. Ein weiteres Beispiel. Eine Wissenschaftsgruppe in den USA hat Gestein von dem Huadalai auf Hawaii genommen, das ist wieder ein Vulkan, und zwar Gestein, das um 1801, also ein paar Jahre vor Darwins Geburt, ausgeflossen war. Man hat es datiert und es gab verschiedene Ergebnisse. Und zwar von 140 Millionen Jahren bis 3 Milliarden Jahren. 3 Milliarden, das ist 3000 Millionen. Und das Gestein ist, das ist mehr als 200 Jahre alt. Und merkt man, man holt da vom gleichen Berg Gestein aus dem gleichen Ausbruch und man kann sogar die ganze Bandbreite kriegen von 140 Millionen bis 3000 Millionen. Das heißt also, sogar innerhalb des gleich alten Gesteins kann man je nach Probe unterschiedliche Alter kriegen. Es gibt natürlich alles schöne Erklärungen, was da eben vorliegt. Aber es ist ein Problem. Wie kann man dann glauben, wenn man sonst irgendein Gestein nimmt und sagt, das ist ein Beweis, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, die Datierungsmethode hat das ergeben. Also, die Erde ist so alt, ja, wie können wir das glauben? Das kann Gestein sein, das ein paar hundert Jahre alt ist. Und man bekommt das gleiche Ergebnis. Gehen wir auf den Mond. Mondgestein von Apollo 11 wurde mitgebracht. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich war ganz hin, als ich bin extra an die ETH Zürich gegangen, um die Ausstellung von echten Mondgestein anzuschauen. Man hat 4 verschiedene Datierungsmethoden angewendet und es ergaben Unterschiede von 4 Milliarden Jahren. Mondgestein von Apollo 16 wurde untersucht und ergab 18 Milliarden Jahre. Das ist nun echt interessant, weil man sagt ja in der heutigen Evolutionslehre, dass der Urknall geschehen sei vor etwa 13,5 Milliarden Jahren. Also wäre dieses Mondgestein einige Milliarden Jahre älter als der Urknall. Und man hat folgende Untersuchung gemacht. Gleiches Gestein von einem bestimmten Ort hat man genommen und datiert mehrmals mit derselben Methode, es gibt ja verschiedene radioaktive Datierungsmethoden, mit Blei und mit verschiedenen anderen radioaktiven Elementen, und mit der gleiches Gestein, mehrmals datiert mit derselben Methode, hat verschiedene Resultate ergeben. Und verschiedene Methoden können dann auch wieder ganz unterschiedliche Daten ergeben. Ein Beispiel jetzt aus dem Grand Canyon. Man hat Basaltgestein aus den jüngsten Schichten genommen, an einer Stelle im Grand Canyon. Also jung wäre oben, alt wäre unten, ja? Und das hat ergeben 1,34 Milliarden Jahre. Also 1340 Millionen Jahre. Und an einer anderen Stelle im Grand Canyon hat man aus den ältesten Schichten ganz unten Gestein genommen und datiert. Und das hat ergeben 1,07 Milliarden Jahre. Das heißt, das jüngste Gestein wäre nach dieser Datierungsmethode 270 Millionen Jahre älter als das älteste Gestein. Das geht natürlich nicht. Warum hat man uns das in der Schule nie erzählt? Nie! Und wie geht man damit um in der Evolutionslehre? Das ist ja, und den Spezialisten ist ja das nicht etwas Neues, was ich da erzähle. Das ist ganz normal. Aber man weiß eben, diese Unterschiede können entstehen eben durch Auswaschung, durch Wasser. Das kann entstehen durch verschiedene chemische Einflüsse und so weiter. Und man nimmt dann eben nur die Daten, die mit der Theorie übereinstimmen. Da sagt man sich, da ist es eben sehr rein, die Probe, und darum können wir das akzeptieren. Und dort, wo es nicht passt, da muss es unrein gewesen sein. Dann verwirrt man das. Also auch da argumentiert man im Kreis. Man glaubt zuerst an die Theorie und dann nimmt man die Datierungsmethoden. Aber den Leuten, so den normalen Leuten wird erklärt, wir können das mit den Datierungsmethoden beweisen, dass es so war. Und das ist nicht wahr. Nun, eine Wissenschaftsgruppe hat etwas ganz Verrücktes in Anführungsstrichen und Schlussstrichen gemacht. Die haben sich gesagt, wir machen eine Untersuchung von Kohle mit der C14-Methode. Das ist eine bestimmte Datierungsmethode, mit der man eigentlich Jahrtausende messen will. Die C14 ist vor allem wichtig für die Archäologie und nicht so sehr für die Evolutionslehre. Aber es ist so, Kohle wäre ja uralt, unzählige Millionen von Jahren, je nachdem aus welcher Schicht. Man hat Kohle genommen aus dem Känozoikum, also eher jüngere Schichten, aus dem Mesozoikum, das ist das Mittelalter der Schichten, und dann aus dem Paläozoikum, aus den ältesten Schichten. Nun, es ist so, wenn man C14, das in Lebewesen vorhanden ist, radioaktives Kohlenstoff, solange wir leben, durch die Nahrung, nehmen wir das auf. Und wenn wir sterben, dann essen wir nicht mehr. Und dann nehmen wir keine C14 mehr auf. Und von da an kann dann das radioaktive C14 kann dann zerfallen. Und darum versucht man dann aufgrund von diesem Zerfall auszurechnen, wie alt war das Lebewesen, als es gestorben ist. Nun, es ist so, ich muss jetzt die Methode im Detail erklären, aber es ist gar nicht nötig. Ich kann einfach sagen, aus bestimmten physikalischen Gründen ist es so, dass nach 60.000 Jahren dürfte in einem Lebewesen nichts mehr von radioaktivem Kohlenstoff vorhanden sein, weil das schon längst alles zerfallen ist. Man kann es nicht mehr messen. Ja? Und darum macht man in der Evolutionslehre natürlich nicht solchen Unsinn, in Anführungsstrichen, und datiert Kohle, wenn man sowieso weiß, das ist ja hunderte von Millionen Jahre alt. Da gibt es kein C14 mehr drin. Und da hat also eine Wissenschaftsgruppe von Christen, die haben aus einer zentralen Datenbank in den USA, haben sie Material geholt aus verschiedenen Bereichen, wie ich schon das erklärt habe. Und die haben das dann an renommierte Labors geschickt zur Datierung auf C14 hin. C14 konnte in allen Fällen nachgewiesen werden. Das heißt, aus physikalischen Gründen muss alle diese Kohle jünger sein als 60.000 Jahre. Das zerstört die ganze geologische Zeittabelle von Kambrium bis zu den jüngsten Schichten. Das darf nicht sein. Das ist so. Ja, und überhaupt, es gibt ja nicht nur Datierungsmethoden radioaktiver Art, es gibt auch andere. Zum Beispiel die Kochsalzmethode im Zusammenhang mit den Ozeanen. Kochsalz, NaCl, Natriumchlorid, befindet sich ja in Riesenmengen in den Ozeanen, in den Weltmeeren. Und zwar Gehalt etwa 3,5%. Übrigens ideal zur Desinfektion, wegen der vielen Tiere, die ständig sterben im Meer. Nun, die Flüsse der Welt, die Süßwasserflüsse, die bringen immer ein bisschen Salz mit. Ganz kleine Mengen. Und heute wissen wir, wie viel Salz die Flüsse weltweit pro Jahr in die Ozeane bringen. Jetzt könnte man Folgendes sich sagen. Ursprünglich gab es in den Ozeanen kein Salz. Wie viele Jahre würde es dauern, bis die Flüsse der Welt so viel Salz gebracht haben, dass 3,5% ausgemacht wird? Und das ergibt 62 Millionen Jahre. Das ist verheerend. Und aus evolutionistischer Sicht kann man auch nicht davon ausgehen, dass ursprünglich in den Ozeanen kein Salz war. Denn man geht davon aus, dass in der Kambriumzeit die Lebewesen, die da vorhanden sind, sind Tiere, die im Salz leben, gewisse Tiere. Da muss man sagen, das Salz muss ja schon da gewesen sein. Ja? Es geht nicht, aber so kommt man mit dieser Methode auf 62 Millionen Jahre. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, aber es könnte ja sein, dass Natrium wieder durch bestimmte Prozesse kann aus den Meeren entweichen. Jawohl, ist möglich. Wenn man das auch mit berücksichtigt, dann kommt man auf eine deutlich höhere Zahl, und zwar etwa 200 Millionen Jahre. Aber das bringt ja auch nichts. 200 Millionen Jahre ist nichts für die Evolution. Es müssten ja etwa 3 Milliarden Jahre ergeben. Also von dieser Methode habe ich in der Schule nie etwas gehört. Nur von radioaktiven Methoden. Nun, man hat das aber auch mit anderen Stoffen berechnet. Es gibt nicht nur die Kochsalzmethode, es gibt auch die Magnesiummethode. Man weiß, wie viel das die Flüsse an Magnesium mitführen. Und dann kann man als höchstes, oberstes Alter, das ist nicht das wirkliche Alter, ja, sondern das oberste, wenn man sagt, es gab nie Magnesium in den Meeren, dann kommt man auf höchstens 45 Millionen. Mit Uranium auf 500.000 Jahre, halbe Million. Mit Kalium 11 Millionen, mit Gold 560.000 Jahre, Kupfer 50.000 Jahre, oh, wow. Oberste Grenze 50.000. Das ist nicht sehr angenehm. Silber 2,1 Millionen, Quecksilber 42.000 Jahre, Nickel 18.000 Jahre, Zinn 100.000 Jahre. Wer spricht über diese Datierungsmethoden? Man spricht nicht darüber, weil sie nicht mit der Theorie zusammenpassen. Und dann noch etwas. Ich habe ja schon von C14 gesprochen, aber jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang. Es ist nämlich so, durch kosmische Strahlung entsteht in der Luft C14. Und dieses radioaktive C14 zerfällt dann durch den radioaktiven Prozess in Stickstoff 12, N12. Nun, dieser Prozess ist genau bekannt, wie das läuft. Und jetzt ist klar, nach 30.000 Jahren sollte es in der Atmosphäre ein Gleichgewicht geben zwischen entstehendem C14 und zerfallendem C14. Also wenn die Atmosphäre 30.000 Jahre alt wäre, dann müsste es hier ein Gleichgewicht geben. Und wenn sie älter ist, erst recht, oder? Nun ist es aber so, die Messungen heute, und die sind sehr, sehr genau, die zeigen, es ist ein krasses Ungleichgewicht vorhanden. Und zwar ein so großes Ungleichgewicht, dass die Atmosphäre höchstens 10.000 Jahre alt sein kann. Hat man uns auch nie erzählt in der Schule. Nun, wir kommen zu den Schlussfolgerungen. Die Evolutionslehre ist keine Tatsache. Wer so etwas sagt, ist nicht zu akzeptieren in dieser Aussage. Das ist einfach nicht wahr. Zweitens, die Evolutionslehre widerspricht unzähligen Gesetzen der Naturwissenschaft. Drittens, dritte Schlussfolgerung, die Evolutionslehre verdunkelt uns den Blick für die Tatsache der Existenz Gottes. Und es ist ganz interessant, Gott spricht in Hiob 38 mit Hiob. Und da sagt er ihm, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Das heißt also, der Mensch kann, wenn er falsche Dinge sagt, kann er Gottes Pläne verdunkeln, dass andere Menschen das nicht mehr sehen, weil der eben so und so spricht. Und Gott sagt, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und die Evolutionslehre ist wirklich, hat diese Wirkung gehabt in unserer Zeit, dass vielen Menschen der Blick für die Tatsache der Existenz Gottes verdunkelt wird. Und die Bibel sagt, Gott kann man erkennen durch die Schöpfung. Denn wir wissen aus aller Erfahrung, Ordnung entsteht nur durch einen Ordner. Aber noch nie hat ein Nobelpreisträger eine primitivste Bakterie künstlich herstellen können. Also es geht sogar mit heutiger höchster menschlicher Intelligenz, geht es nicht. Und gleichzeitig glaubt man dann, durch Zufall sei es doch entstanden. Und das noch entgegen allen Naturgesetzen. Also wir können durch die Schöpfung, können wir erkennen, Gott ist da. Römer 1, Vers 18, da schreibt Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, Gott kann man ja nicht sehen, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus sagt, der menschliche Verstand leitet uns dahin, dass wir anerkennen müssen, Gott existiert. Und die ganze Natur, all diese Tiere und Tierarten und Pflanzenarten, alles spricht von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Weisheit. Und wenn die Menschen das nicht wollen, dann beginnen sie eben eigene Gedanken aufzubauen, die ihnen den Blick für Gott verdunkeln. Und das hat Konsequenzen. Paulus schreibt dann in Vers 24, das hat moralische Konsequenzen für den Menschen. Wenn der Mensch sich von dem Schöpfer abwendet, lässt Gott den Menschen in Unmoral fallen, als ein Gericht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Wenn ein Biologielehrer sagt, hat die Natur nicht das wunderbar gemacht, dieses Lebewesen, dann verehrt man die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Und die Bibel sagt, dann lässt Gott den Menschen in Unreinigkeit und in Unmoral fallen. Das ist ein schreckliches Wort, darum hat Gott sie dahin gegeben. In sexuelle Unreinigkeit. Und interessant, die sexuelle Revolution ist gekommen im 20. Jahrhundert. Und war sogar theoretisch basiert auf der Voraussetzung der Evolutionslehre. Es gibt keine absoluten Werte, also wir können leben, wie wir wollen. Und jetzt kommen vielleicht noch die Freidenker in der Schweiz mit Plakaten und sagen, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, Sie wissen nicht mal ganz genau, wahrscheinlich gibt es keinen Gott und darum genieße das Leben. Was heißt das? Genießen diejenigen, die an den Schöpfer glauben, das Leben nicht? Ja, aber nicht eben überbordend. Und überborden führt immer zu Selbstzerstörung. Ja, im Prediger 3 sagt der weise König Salomo, wer kann genießen ohne ihn? Das heißt, wirklich die Dinge des Lebens als eine Freude zu erleben, also nicht genießen im Sinn von sich gehen lassen, wirklich die Dinge, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, genießen kann man erst richtig dann, wenn man sie aus der Hand des Schöpfers nimmt. Ich meine, ich habe das 6-mal erlebt, das ist ein existenzielles Erlebnis, wenn so ein Baby, gerade nach der Geburt, in der Hand, jedes Mal habe ich die gewaschen. Das ist gewaltig. Aber wenn man weiß, das ist eine Gabe des Schöpfers, kann man so ein existenzielles Erlebnis ganz anders genießen, als wenn man sagt, Zufallsprodukt. Ja. Ich meine, ich habe doch da bei der Evolution gezeigt, eine Salmonelle und dann auf der anderen Seite dieser kleine Junge, das war der Sohn meines Alters, Haniel. Auf Französisch hätte ich dann gesagt, hier sieht man so dargestellt die Evolutionslehre als de la Salmonelle jusqu'à Haniel. Auf Deutsch geht es nicht von der Salmonelle bis Haniel. Ja, so wäre das, wenn ich als Atheist das Kind auf der Hand gehabt hätte, ja, aus einer Salmonelle, so etwas Ähnliches wenigstens, nicht ganz. Durch Evolution ist das entstanden. Nun, die Bibel zeigt uns, wir Menschen sind von Gott getrennt durch die Schuld. Wir haben seine Gebote gebrochen. Und darum versucht der Mensch vor Gott zu fliehen. Und die Idee, Gott gibt es nicht, kommt ihm entgegen. Dann kann ich leben, wie ich will und muss mich nie verantworten. Aber der Römerbrief sagt, Kapitel 3, Vers 10, da ist keiner, der Gott sucht. Der Mensch von sich aus geht Gott aus dem Weg. Und es gibt dann Menschen, die versuchen, irgendwie mit eigener Anstrengung und mit religiösen Übungen, sie gehen vielleicht in die Kirche, machen das oder machen irgendeinen Meditationskurs, denken, das hilft auch irgendwie so in Richtung Göttliches. Die Menschen versuchen eigentlich, so aus eigener Anstrengung die Kluft zu überbrücken, aber es reicht nicht. Und so sagt der Römerbrief, das ist das Thema von heute Nachmittag, wir beginnen schon jetzt, Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat die Antwort geschaffen, Jesus Christus, er ist die Brücke. Darum ist Gott Mensch geworden. Damit er diese Kluft überbrückt. Und der Jesus ist stellvertretend ans Kreuz gegangen. Er wollte unsere persönliche Schuld auf sich nehmen und das Gericht, das wir verdient haben, auf sich nehmen, um diese Kluft zu überbrücken. Und jeder, der seine persönliche Schuld Gott im Gebet aufrichtig bekennt und dieses Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nimmt, der erlebt diese Überbrückung der Kluft. 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und so haben wir den Weg offen, eine ganz, ganz fundamentale Verkündigung in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Menschen vor Gott eigentlich auf der Flucht sind. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und so lesen wir in Hesekiel 33, 11, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren Wegen, bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Das beeindruckt mich immer wieder, diese Intensität des Rufes Gottes. Gott hat uns nicht nötig. Gott ist in sich selber völlig erfüllt. Und trotzdem will er uns. Kehrt um, kehrt um.